P-A-T-C-A-A-T. Adenin, Thymin, Cytosin, Guanin. Das ist der Stoff, aus dem die Gene sind. ATCG, in langen Ketten reihen sie sich zu einem schier endlosen Faden, der DNA. In diesem Faden, aufgewunden im Inneren jeder einzelnen Körperzelle, liegt die Information, die uns zu dem macht, was wir sind.
Im Biologieunterricht in der Schule haben wir gelernt, die Buchstaben A, T, C und G schreiben den genetischen Text. Und die Maschinerie der Zelle kann diesen Text übersetzen. Sie schreibt ihn zunächst um in kleinere Moleküle, die Messenger-RNA. Aus den Anweisungen aus dem Text werden Eiweiße, die Proteine. Die Proteine bestimmen über unsere Merkmale, von der Augenfarbe über die Schuhgröße bis hin zum Talent für Malerei oder Mathematik. Die DNA ist also der Bauplan. Kleine Helferlein mit Namen RNA lesen ihn ab und bauen danach Stein für Stein die Proteine zusammen. Die Genetik. Eine perfekt arbeitende Maschinerie. Ein Gen gibt die Anweisung für ein Protein. Die ganze Zelle tanzt nach der Pfeife der DNA.
Wirklich? Heute sind Biologen dabei, kräftig an diesem einfachen Bild zu rütteln. Das Genom ist im wilden Wandel, sagen Wissenschaftler wie der Evolutionsbiologe Axel Meyer von der Uni Konstanz.
Als Student stellt man sich Gene so wie Perlen auf einer Schnur vor. Mittlerweile, je nachdem, wenn Sie fragen, werden Sie unterschiedliche Antworten bekommen, was ein Gen ist. Die meisten Leute, wenn sie ehrlich sind, werden sagen, ja, das Gen gibt es gar nicht mehr. Es gibt für alle Regeln, von denen man annehmen sollte, dass sie zu einem Gen gehören, eben auch Ausnahmen.
Da gibt es Stellen im genetischen Text, die für die Zelle anscheinend unleserlich sind. Es gibt Gene, die es nie zu einem Protein bringen. Die Zelle übersetzt sie nur in RNA. Danach stoppt sie den Bauvorgang. Ein Gen hat auch nicht immer einen festen Ort auf dem DNA-Strang. Oft ist es regelrecht auseinandergerissen. Je genauer Wissenschaftler das Genom unter die Lupe nehmen können, desto komplizierter wird das Bild.
Für mich persönlich war einer der großen Wendepunkte die technologische Entwicklung von PCR. Das war Mitte, Ende der 80er Jahre, da war ich selber noch Doktorand. Mein Doktorvater hat das damals die Demokratisierung des genetischen Codes genannt, weil es so viel schneller, einfacher und erschwinglicher wurde, für viele Labore DNA-Sequenzen zu bestimmen.
PCR ist ein Verfahren, mit dem Wissenschaftler DNA schnell und einfach vervielfältigen können.
Dafür brauchen sie gar keine lebenden Zellen mehr. Die Erbmoleküle werden künstlich im Reagenzglas vermehrt.
Und die PCR-Technologie hat natürlich in jeder Hinsicht zumindest unsere Welt verändert, in dem Sinne, dass wir genetische Fingerabdrücke machen können, dass PCR die Grundlage ist für ganz viele diagnostische Tests und in der Molekularbiologie eine ganz wichtige Entwicklung war und eben natürlich auch nicht umsonst mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.
Mittlerweile hantieren Genetiker mit noch moderneren Techniken. Sie können inzwischen ein ganzes Genom an einem einzigen Nachmittag entschlüsseln. Mit den neuen Techniken kamen neue Erkenntnisse. Denn erstmals war es möglich, große Mengen von genetischer Information zu analysieren. Neue Klassen von Genen kamen zum Vorschein und diese hatten nicht mehr viel mit Perlen auf einer Schnur zu tun. Vielmehr zeigte sich, dass viele dieser Perlen in Bewegung sind. Gene springen auf der DNA und zwischen Chromosomen hin und her. Einzelne Gene oder ganze Genome verdoppeln und vervielfachen sich. Transposable Elements nennen Biologen diese rastlosen Gene.
Es gibt so Meilensteine in der Entdeckung dieser Geschichten. Also Barbara McClintocks Entdeckung von Transposable Elements war sicherlich eine Entdeckung, die ihr auch den Nobelpreis gebracht hat. Es gibt so ein zunehmend tieferes Verständnis, wie eben bestimmte Muster entdeckt werden im Genom, bestimmte Gene oder Teile von Genen entdeckt werden, die sich eben in Hunderten oder Tausenden oder Hunderttausenden von Kopien im Genom verteilen.
Die Transposable Elements sind vagabundierende Stückchen von DNA, Teile des Erbgutes, die sich selbstständig gemacht haben.
DNA erscheint nicht mehr wie ein einheitlicher, funktionaler Bauplan. Eher wie ein Mosaik aus einzelnen, unabhängigen Steinchen, die alle ihren eigenen Plan verfolgen. Und wie es scheint, sind auch diese einzelnen Steinchen selbst noch unterbrochen und zerstückelt. Sie können sich immer wieder aufs Neue zu unterschiedlichen Gruppen zusammenschließen, um Eiweiße herstellen zu lassen. Dadurch entstehen sehr viel mehr verschiedene Proteine, als Gene vorhanden sind.
Das ist dadurch auch dann sehr schwierig geworden, jetzt eine Metapher zu finden. Das Ganze sieht eher wie ein hyperkomplexes, multidimensionales Netzwerk aus, wo wir zwar physische Strukturen haben, die diese Gene oder Teile von Genen kennzeichnen, die auf gewissen Chromosomen liegen, aber die Interaktion muss man sich noch in einer weiteren zeitlichen Dimension vorstellen, weil diese Gene eben oft in sogenannten Genkaskaden arrangiert sind, die dazu führen, dass Gen A sagt, wenn ich angeschaltet bin, ist Gen B ausgeschaltet oder Gen C angeschaltet und so weiter. Und es gibt einen ganzen Zweig der Genomik, der sich damit befasst, die Architektur dieser Gennetzwerke zu verstehen und zu analysieren. Also jetzt eine Metapher zu finden, es würde wahrscheinlich wie ein sehr, sehr kompliziertes, aufgeknülltes Spinnennetz aussehen und nicht wie was sauber orientiertes, organisiertes.
In diesem Spinnennetz spielt nicht nur die DNA mit. Lange Zeit galt das Erbmolekül als der alleinige Herrscher über alle Vorgänge in der Zelle. Immer mehr wird aber klar, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Nun zeigt sich, dass die Wissenschaft die Rolle der RNA bislang unterschätzt hat. RNA, die Ribonukleinsäure, galt bisher als eine Art Dolmetscher zwischen DNA und Proteinen. Inzwischen wissen Genetiker aber, die RNA spielt auch noch andere Rollen, von denen Biologen bislang noch nichts geahnt haben. Der Berliner Bioinformatiker Nikolaus Rajewski hat diese vernachlässigten Moleküle in den vergangenen Jahren genauer unter die Lupe genommen.
Also ist jetzt eben klar geworden, dass RNA eine ganz bedeutende Rolle spielt in der Art und Weise, wie Gene und ihre Produkte interagieren. Es ist ja schon lange klar, seit 1960 ungefähr, dass DNA Proteine machen kann, die ihrerseits wieder die Aktivität von Stücken der DNA von Genen bestimmen und dadurch Wechselwirkungen entstehen. Also der Begriff Netzwerk ist vielleicht wichtig und auch bildlich fassbar. Was jetzt dazu kommt, ist, dass die RNA eben auch aktiv in diese Netzwerke eingeschaltet ist. Und das ist eben eine Erkenntnis, die erst in den letzten Jahren wirklich in ihrer ganzen Bedeutung angefangen wird zu erfassen.
Die RNA ist nicht einfach nur ein Bote, sie spielt aktiv mit im Orchester der Moleküle. Sie bestimmt mit, welche Gene abgelesen werden, reguliert Proteine, reguliert auch die DNA. Die Genetik verabschiedet sich von ihrem DNA-zentrierten Weltbild. Es zeigt sich, dass das Erbmolekül nur eine von vielen Komponenten ist. DNA, RNA und Proteine. Alle diese Mitspieler sind miteinander vernetzt und regulieren sich gegenseitig. Aber keiner ist dabei zentral, keiner nur nebensächlich. Die neu entdeckte Rolle der RNA wirft auch neues Licht auf ein ganz anderes Problem der Genetik, die DNA-Wüsten oder Junk-DNA. Denn es gibt weite Strecken auf dem DNA-Faden, auf denen kein klassisches Gen zu finden ist. Klassische Gene machen nur 3-5% des Erbgutes aus. Dazu Evolutionsbiologe Axel Meyer.
Was machen die übrigen 95-97%? Wozu haben wir die? Wurde früher Junk-DNA, also Abfall-DNA genannt. Den Ausdruck benutzt keiner mehr, weil es zunehmend klar wurde, dass auch in diesen vermeintlich nutzlosen, riesigen Teilen des Genoms durchaus oft evolutionär konservierte Teile sind, die über hunderte von Millionen Jahren unverändert geblieben sind zwischen uns und, was weiß ich, zum Beispiel Maus und Fisch und Wurm und so weiter. Man kann diese Regionen finden, die hunderte oder vielleicht sogar tausende Basenpaare lang sind, die fast identisch oder zu einem großen Prozentsatz identisch sind in diesen höchst unterschiedlichen Organismen. Und wenn man solche Stellen findet, sind das dann oft Hinweise darauf, oder die erste Vermutung wäre dann, sowas bleibt nicht ungecheckt von der Evolution identisch. Wenn sowas gleich oder fast gleich ist über so lange evolutionäre Zeiträume, dann ist es wahrscheinlich, dass es eine bestimmte Funktion ausfüllt.
Und zwar eine wichtige. Überflüssige Bereiche der DNA würden im Laufe der Evolution immer mehr zufällige Mutationen ansammeln. Passiert das nicht, ist das ein Zeichen dafür, dass diese Bereiche wichtig sind. Denn die natürliche Selektion hat die Mutationen ausgesiebt. Wahrscheinlich ist in diesen Bereichen Information versteckt, die bestimmt, wann und wie Gene ausgeschaltet werden und wieder angeschaltet werden. Die Zelle macht aus diesen Informationen RNA-Moleküle. Und diese RNAs können genetische Schalter umlegen. Es zeigt sich immer mehr, die Gene sind nicht alles.
Ich weiß noch, als vor ungefähr 10 Jahren die ersten Wetten gemacht wurden, wie viele Gene das menschliche Genom enthält. Und die Erwartung war, dass wenn eine Fliege, ich weiß nicht, was die letzte Zahl ist, 16.000 Gene hat und ein Wurm 18.000 Gene hat, dann haben die Menschen bitteschön sehr viel mehr Gene zu haben, weil wir uns natürlich in den meisten Tagen komplexer als eine Fliege oder eine Maus oder einen Wurm fühlen. Und da gab es eben Schätzungen, dass das menschliche Genom 100.000 oder vielleicht sogar noch mehr Gene enthält. Die letzten Zahlen liegen wahrscheinlich eher so um die 23.000 oder 24.000 Gene. Das ist eine interessante Feststellung, zu sagen, dass unser Genom nicht so sehr viel mehr Gene enthält als viele Organismen, die sehr viel weniger komplex sind.
Der Mensch hat Kultur und Sprache entwickelt, kann Symphonien komponieren und Atome spalten. Und doch haben wir nur ein paar Gene mehr als eine gemeine Stubenfliege. Es ist erst das Zusammenspiel der Gene und anderer Bereiche im Erbgut, das alles verändert. Auch wenn das menschliche Genom inzwischen komplett entschlüsselt ist, die Wissenschaft ist noch weit davon entfernt, es wirklich zu verstehen. Die Welt der Genetik ist noch um Dimensionen komplizierter als anfangs gedacht. Fast jede Wissenschaft macht irgendwann einmal eine revolutionäre Wendung durch. Steht die Relativitätstheorie der Genetik bevor?
Wahrscheinlich funktioniert Wissenschaft immer so. Man glaubt, etwas zu wissen und zu verstehen und hat dann vielleicht auch ein etwas deterministisches Weltbild. Denken Sie an Newton oder denken Sie daran, dass man denkt, Gen A macht ein bestimmtes Protein. Dann entdeckt man, dass Gen A aber verschiedene Proteine machen kann oder vielleicht nur manchmal ein bestimmtes Protein machen kann. Dass also diese deterministische Weltsicht etwas probabilistischer wird, dass man also gewisse Wahrscheinlichkeiten an einer Erwartungshaltung assoziiert mit einem bestimmten Gen. Also in gewisser Weise wird dadurch die Welt vom Zufall beeinflusster oder weniger klar determiniert und weniger schwarz-weiß.
Meint Axel Meyer. Die Wissenschaft der Genetik hat einen wilden Wandel durchgemacht. Und für schlichte Weltbilder ist auch hier kein Platz.